Lukas 4, Verse 14 bis 30. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs, fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst, und werdet sagen: Wie wir gehört haben, hast du in Kapharnaum große Dinge getan. Nun, dann tun sie auch hier, in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer, Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packten sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort.
Vielen Dank, soweit Gottes Wort. Der letzte Teil, bevor der nächste Woche so, wir sind ja schon in der Fastenzeit und nächste Woche aber mit, wie heißt der Sonntag noch vor? Sehr gut. Mittagszeit, Mittagsloch. Palmsonntag, genau, und dann Karfreitag, Ostersonntag und so weiter. Ist heute der letzte Teil unserer kleinen Predigtreihe auf dem Weg zur Wirklich. Die Wirklich ist so eine Glaubenskonferenz unserer kleinen Freikirche, wo wir uns um Gott versammeln wollen. Und da ist uns in der Vorbereitung nochmal wichtig, dass wir so ein paar Punkte ansprechen, die bei dem Beginn und bei der Entstehung unserer Bewegung, die waren da wichtig. Und die sind natürlich auch heute noch wichtig und die wollen wir betonen. Und heute zum Abschluss geht es darum, dass wir berufen sind zu einer Mission und uns daran zu erinnern, dass wenn wir zusammenkommen, natürlich auch hier oder wenn immer auch in jeder Kleingruppe oder natürlich auf so einer größeren Konferenz, dann geht es nie nur darum, von Gottes Sicht aus, dass wir gemeinsam etwas empfangen und wir uns freuen, dass wir so eine Einheit sind vor Gott. Oder dass wir etwas empfangen, dass wir innerlich irgendwie verändert werden, heil werden, ermutigt werden, sondern es geht auch immer darum, dass wir befähigt, ausgerüstet, neu ermutigt, neu ermahnt werden, tatsächlich auch hinauszugehen und etwas Gutes in dieser Welt zu bewirken. Genau, und darum soll es heute gehen. Ich möchte euch ein bisschen Hintergrund geben für diejenigen von euch, die nicht so vertraut sind mit dem ganzen Setup, in dem Jesus sich da bewegt hat. Es geht um die Synagoge. Die Synagoge ist auf der einen Seite so ein bisschen was wir hier auch sind, ne? Dass man sich sammelt und dass man Gottesdienst feiert und so von Gott hört. Aber damals war die Synagoge noch mehr. Es war auch kulturelles Zentrum. Für die Kinder war es auch oft Schule, dass sie quasi dort anhand der Tora, anhand des Alten Testamentes lesen und schreiben gelernt haben. So, aber auch einmal die Woche war so Gottesdienst und jeder Gottesdienst hat ja auch immer so einen festen Ablauf. Auch wir haben ja einen Ablauf eigentlich, wenn man ein paar Mal da war, ihr merkt, naja, ihr habt ja auch sowas in der Liturgie, da kann man mal so ein bisschen verändern. Aber und manche sind da strikter in ihrem Ablauf und auch zur Zeit Jesu hatte der Gottesdienst in der Synagoge auch einen festen Ablauf. Und dazu gehört immer, dass zuerst ein Teil aus der Tora, also das heißt aus den ersten fünf Büchern Mose, also aus den fünf Büchern Mose gelesen wurde und danach ein Text über die oder aus den Propheten. Zur Zeit Jesu war das wahrscheinlich noch nicht fest geregelt, welche Lesung aus den Propheten da kommt. Anscheinend ging es um Jesaja, vielleicht hat das auch selber nur so gewählt. Und mal die nächste Folie, genau, und dann ist es eben so, die hatten damals die Bibel noch nicht wie wir, so mit Papier, dünnem Papier und alles so im handlichen Format, sondern jedes einzelne Buch war eine einzelne Schriftrolle, bei kleineren Büchern vielleicht auch mal ein paar mehr zusammen. Jesaja ist ein Riesenbuch, ich weiß nicht, ob es die Jesaja-Rolle ist, die ist, glaube ich, sogar noch größer. Genau, ist aber handgeschrieben und das muss man dann so ausrollen. Und da braucht man tatsächlich so einen Synagogendiener, der dann immer die richtige Schriftrolle auch hinbringt, weil das alles nicht so handlich ist. Genau, und das ist von Jesaja. Und dann muss man sich auch ziemlich gut auskennen, bis man dann da so rollt, bis man da was gefunden hat. Aber klar, Jesus kannte das auswendig, der hat sich da schnell zurechtgefunden. Aber das ist so ein bisschen so der Hintergrund. Und gelesen wurde der Bibeltext im Stehen, aber gepredigt wurde im Sitzen. Das war so der Hintergrund. Inhaltlich ein bisschen zum Hintergrund. Der Bibeltext heute ist, wir lesen davon natürlich jetzt im Neuen Testament, aber er stammt eben tatsächlich aus dem Alten Testament, aus dem Prophet Jesaja, aus dem 61. Kapitel, die ersten beiden Verse. Und Propheten, die hatten eigentlich hauptsächlich den Job von Gott her, dass sie auf aktuelle Missstände im Volk hingewiesen haben. Also die meisten Prophetenbücher, wenn ihr die lest im Alten Testament, da geht es um aktuelle Probleme damals, wo der Prophet sagt, hör mal zu, Freunde, Gott hat sich das eigentlich anders bei euch gedacht, kommt mal wieder klar. So, das war so der eigentliche Job der Propheten. Aber manchmal haben die auch was gesagt und dann auch aufgeschrieben, was für die damaligen Zuhörer irgendwie auch in der Zukunft lag. Und da gibt es so ein Thema, was sich bei Jesaja so durchzieht. Das nennt man, das ist so der Gottesknecht, der da auftaucht. Und es ist nicht ganz klar, wer oder was dieser Gottesknecht ist. Manche sagen, das ganze Volk Israel war so der Gottesdienst. Andere sagten, und das, der Überzeugung sind wir auch, dass es nicht um das ganze Volk geht, sondern um einen Vertreter des Volkes. Und das war ein bisschen eine mysteriöse Figur. Aber es war eine Person, es war so eine Retterfigur und von der wurde vorausgesagt, dass er Israel eines Tages befreien wird und geistlich und wirtschaftlich erneuern wird. Und diese Sehnsucht nach so gesellschaftlicher Erneuerung, die hat man natürlich dann besonders, wenn was da niederliegt und die ist besonders dann stark ausgeprägt, entweder wenn jetzt Krieg war, dann kannst du nach Osten, die ganzen Länder, die müssen ja auch wieder aufgebaut werden, die Ukraine muss wieder aufgebaut werden, oder wenn man so unter Fremdherrschaft war, wie Israel damals unter den Römern. Wir als Deutsche kennen das ja noch nach der Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch da war ja alles irgendwie kaputt und dann ist ja so die Frage nach, wie werden wir wieder aufgebaut, wie werden wir wieder erneuert? Und das Spannende bei uns ist ja, dass man gesehen hat, dieser große Unterschied in Ost und West, so ein Land kann ganz unterschiedlich wieder aufgebaut werden, je nachdem, wer da das Sagen hat, je nachdem, wer da die Macht hat, je nachdem, wer da die prägenden Kräfte sind, ist es völlig anders, das Leben, auch nach dem Wiederaufbau, geistlich gesehen, wirtschaftlich gesehen, kulturell gesehen. Und diese Sehnsucht war einfach im Volk Israel eigentlich ganz oft da und auch zur Zeit Jesu unter der römischen Fremdherrschaft. So eine Sehnsucht, dass das Land uns wieder gehört, dass es wieder Aufschwung gibt, dass wir das so gestalten können, wie wir eigentlich denken, dass Gott das möchte. So, und Jesu Predigt ist relativ schnell und einfach und er liest einfach diesen Text für uns, so Leute, ich bin übrigens dieser Gottesknecht, auf den ihr die ganze Zeit gewartet habt. So, ne? Ich bin die Predigt, ich bin der Deal, fertig. So, das ist so der Hintergrund und jetzt gucken wir aber an zum Thema Mission. Ich möchte vier Punkte nennen. Erstens, was ist eigentlich die Voraussetzung von Mission? Mission ist das deutsche Wort dafür, wäre eine Sendung. Man ist irgendwo hingesandt. Zweitens, was ist der Inhalt der Mission? Drittens, was ist das Ergebnis der Mission? Und diese beiden Punkte, Inhalt und Ergebnis, die werde ich so ein bisschen, die spielen sich so ein bisschen hin und her, weil Jesus da zwei Runden dreht. Der erklärt erstmal was und hat eine Reaktion, die ist so ein bisschen komisch und muss das nochmal erklären, kriegt dann eine andere Reaktion. Genau. Und dann am Ende schauen wir, wie sieht unsere Mission aus? So, sorry für die lange Einleitung. Der erste Punkt ist dafür ganz leicht und ganz schnell, aber dennoch ganz, ganz wichtig. Und zwar die Voraussetzung von Mission. Wir lesen in Kapitel 4, Verse 14 und 18 Folgendes. Erfüllt mit der Kraft des Geistes, und dann nochmal, das ist das, was er beschreibt, Jesus sozusagen, was aus der Wüste kommt. Und dann eben in diesem Text geht es ja auch darum, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und ich hoffe, es ist allen klar und ich hoffe, Mensch Rüdiger, sagst du immer wieder, ja, und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, die Voraussetzung dafür, dass wir uns von Gott senden lassen können in einer guten Art und Weise, ist, genauso wie bei Jesus auch, dass wir den Heiligen Geist empfangen, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist und dass Gott eben in und durch uns, durch den Heiligen Geist wirken kann. Warum? Weil das, was wir den Menschen bringen, natürlich hat das auch eine menschliche Dimension und ist auf der einen Seite zutiefst menschlich, weil Menschen eigentlich in das hineinkommen, wozu Gott sie berufen hat, aber eigentlich ist das, was wir bringen, göttlich. Okay, und deswegen muss Gott das auch entscheidend tun und das kann eben nur Gott bewirken und das macht der Heilige Geist. Also die Voraussetzung von Mission, von Sendung jeder Art ist der Heilige Geist. Zweitens, der Inhalt der Mission. Worum ging's Jesus? Was ist so sein Auftrag? Was liegt ihm am Herzen? Und da lesen wir, und das ist eben dieses Zitat aus Jesaja 61, der Geist des Herrn ruht auf mir, und Jesus sagt, auf ihm, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und anscheinend konnten sich die Zuhörer mit dieser Botschaft identifizieren. Und sie hatten wohl so den Eindruck, Mensch, sehr schön, Gott will uns hier jetzt ermutigen. Sie sagen, ja, das stimmt ja, unter der römischen Herrschaft, wir sind gefangen, wir sind unterdrückt. Wir sind eigentlich die Armen hier, die diese Botschaft hören und empfangen müssen und das ist an uns gerichtet. Jesus spricht hier von einem Jahr der Gnade und das ist wohl so ein Hinweis auf das sogenannte Jubeljahr im Alten Testament. Das ist eine ganz interessante, ganz schöne soziale Gesetzgebung, die gesagt hat, nach 50 Jahren kommt das Land und das Land in so einer Agrarwirtschaft, der Acker, der Boden ist ja letztlich deine einzige wirtschaftliche Grundlage, die du hast. Und nach 50 Jahren geht das wieder in den ursprünglichen Besitz der Familie zurück. Das heißt, wenn man irgendwie mal, was weiß ich, durch Krankheit oder Misswirtschaft oder Missernten, wenn man mal irgendwie gemerkt hat, man hat das selber nicht hingekriegt und wurde dann quasi von einem anderen, der mehr gesegnet wurde, der mehr Geld hatte, wurde so aufgekauft, das Stück Land. Und dann wurde nicht nur das Stück Land, sondern die eigene Arbeitskraft wurde auch mit aufgekauft, sodass diese Personen, diese Familien, diese Sippen dann in so Abhängigkeitsverhältnisse geraten sind. Und diese Gesetzgebung sagt, nach 50 Jahren ist Schluss mit diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Diese Armutsverhältnisse sollen sich nicht immer weiter fortschreiben, sondern danach soll das wieder zurückgehen in den ursprünglichen Besitz der ursprünglichen Familie, damit die auch wieder einen Neuanfang starten kann. Richtig schön, würde Welterhalt auch einiges verändern, wenn man das mal so durchführen würde. Aber Jesu Zuhörer haben das tatsächlich so gehört, dass er sagt, das heißt wohl, dass wir unser Land, was jetzt ja von den Römern so besetzt sind, dass wir das wieder ganz für uns zurückbekommen, dass wir dann auch keine Steuern mehr so zahlen müssen und so weiter. So, das war das, die Botschaft der Mission. Und wie ist das Ergebnis? Also wie reagieren die Leute? Das erste Teil. Wir lesen Vers 22. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs, fragten sie. Also, Aber erstmal muss man sehen, wie reagieren sie? Total positiv. Die sind begeistert, die sind beeindruckt, die haben so den Eindruck, Gott redet jetzt durch Jesus und das stimmt, was er sagt. Und wir würden heute sagen, die sagen, hey, preach it, brother, amen, richtig gut. Super, wir sind dabei. Die erkennen ja, Jesus hat vorher so diese Wunder getan und was er sagt und wie er das so auslegt. Die Schrift, mit welcher Vollmacht er redet, das ist anscheinend wirklich dieser von uns verheißene Gottesknecht. Wenn wir uns an den halten, dann kommt es tatsächlich zu so einer Befreiung und Erneuerung, wie wir sie uns wünschen. Gab nur so ein ganz kleines Problem für manche Leute und die fragen, Mama, wir kennen den ja und auch den Vater und die Familie, ist er nicht dieser Sohn von dem Zimmermann? Und das war so ein bisschen das einzige Problem, weil sie eigentlich eine höher stehende Person erwartet hätten. Da steht ja, dass dieser Gottesknecht gesalbt wird und gesalbt, das ist so quasi bei der Amtseinsetzung, da wird dann Öl ausgegossen als Zeichen so des Heiligen Geistes und gesalbt wurden entweder nur Könige, also weltliche Herrscher, oder Priester, Oberpriester, so geistliche Führer. Jesus war, wir würden heute sagen, ein Handwerker mit erweitertem Hauptschulabschluss. Der macht natürlich jetzt nicht so viel her irgendwie, aber okay, ansonsten, was er sonst bringt, ist schon richtig, richtig cool. Und Jesus merkt wohl, dass hier etwas nicht stimmt, aber aus einem anderen Grund. Nicht, dass sie denken, Mensch, ist der nicht der Sohn vom Zimmermann, sondern was nicht stimmt, ist Folgendes. Die Reaktion der Leute ist viel zu positiv. Viel zu positiv. Wenn du sonst in den Evangelien liest, und auch sonst, wenn Menschen Gott wirklich begegnen, wenn sie wirklich das Evangelium hören, wenn sie wirklich die Wahrheit über Gott und über sich selbst hören, dann ist es eigentlich fast nie so, dass die Leute sagen, das ist ja richtig cool. Sondern da ist immer ein Aspekt in dieser Botschaft drin, die einen eigentlich verärgert, wo man vielleicht auch geschockt ist, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn man das Evangelium so hört und die gute Nachricht hört von dem, was Gott machen will und wer da betroffen ist, dann ist es eigentlich immer auch sowas, wo man dagegen ankämpft, wo man ringen muss. Und was hier deutlich wird, ist, dass es hier um eine geistliche Blindheit geht. Die haben gedacht, na, Jesus kommt und hat ja schon angefangen, dass er so die Blinden bei uns, die biologisch Blinden sozusagen heilen wollte und das auch getan hat. Aber Jesus macht hier deutlich, ja, da ist noch eine geistliche Blindheit, die muss ich irgendwie überwinden. Und erklärt quasi noch einmal genauer, zu wem er eigentlich gesandt ist und wer eigentlich seine Zielgruppe ist. Aber das wird sehr herausfordernd für die Leute und diese Herausforderung bereitet er folgendermaßen vor. Er sagt den Leuten, ihr habt ein großes Problem und das ist euer Anspruchsdenken. Wir lesen weiter in den Verse 23 bis 24. Da sagte Jesus zu ihnen, also die reagieren total positiv, sonst würde man als Prediger sagen, das ist ja genial, hier heute läuft. Aber Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst und werdet sagen, wenn wir gehört haben, wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch für Jesus Wort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. So Redewendungen und Sprichwörter sind ja nicht immer so ganz leicht zu verstehen, wenn man da nicht so den kulturellen Hintergrund hat. Und so, was heißt das hier? Worüber reden die hier eigentlich? Was bedeuten diese Sprichwörter? Und was die Zuhörer von ihm sagen, hey Jesus, guck mal, wir sind deine Heimat. Wir sind deine Leute, wir sind deine Familie. Wir haben doch ein Anrecht darauf, dass du mindestens genauso viele Wunder und große Taten tust, die du schon überall getan hast, wenn nicht noch mehr. Das ist klassisches Anspruchsdenken. Und damit erreicht man bis heute bei Jesus nichts. Gar nichts. Was ist das Problem? Alle, die da sitzen, denken, dass Gott gegenüber, ihnen gegenüber zu etwas verpflichtet ist. Dass er ihnen quasi gegenüber in der Schuld ist. Dass sie ein Anrecht darauf haben, dass Gott jetzt unter ihnen wirkt. Aus welchen Gründen auch immer. Sie denken jetzt, wir sind doch Familie, wir sind doch deine Leute, die musst du doch zuerst segnen. Oder weil man denkt, man kann sich das irgendwie erarbeiten, entweder durch Geld, dass man spendet, oder weil man sich immer so fromm und gut verhält. Aber Jesus sagt hier, mit diesem Anspruch, es sind die Leute, die werden von Gott enttäuscht werden und werden Gottes Wirken nicht erleben. Und das sind auch die Leute, die Gott letztlich nicht segensreich hinaussenden kann in die Welt. So, jetzt schauen wir uns, wie reagieren die auf diese Geschichte? Jesus lehrt jetzt weiter. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Und da erwähnt er zwei Geschichten aus dem Alten Testament, die den Zuhörern total vertraut waren. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias war ein Prophet, 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und dort wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern nur zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa, ein bisschen später, gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Und als die Leute in der Synagoge das hörte, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn in einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Und ich habe jetzt halt erwartet, krass, eine völlig andere Reaktion. Gerade noch waren sie alle begeistert, haben geklatscht und gesagt, Jesus, du bist unser Mann. Und jetzt, ganz kurz später, wollen sie ihn alle umbringen. Den, von dem sie gesagt hat, du bist unser Retter, du bist unser Messias, du bist dieser Gottesknecht. Endlich. Das ist das eine, was erstaunlich ist. Aber das andere ist noch, das sind alles gute, fromme Menschen. Das sind alles so Leute wie du und ich, die da sitzen. Okay? Die gehen jede Woche in Gottesdienst. Lesen jede Woche in der Bibel. Die beten nicht nur sonntags ein bisschen, die Leute beten auch unter der Woche. Die leben, zumindest die meisten davon, moralisch sehr anständig. Aber unter dieser frommen Oberfläche ist anscheinend so ein Ozean von Wut und Aggression, wo es nicht viel bricht, dass der rauskommt und sich so Bahn bricht. Und wann geschieht das? Wenn Jesus nicht das liefert, was sie hören wollen. Wenn Jesus nicht das liefert, wo man sagt, Mensch, da haben wir doch eigentlich ein Anrecht drauf. Was ist passiert? Warum reagieren die so wütend? Und da kommt es jetzt, dass Jesus seine Zielgruppe und wer die wirklichen Armen sind, für die gute Botschaft gilt, die spezifiziert er ein bisschen genauer. Und er sagt, okay, ich sage euch mal, wer wirklich die Gefangenen und Unterdrückten sind. Und er sagt, es gab in den Geschichten damals, es gab viele Witwen in Israel, aber Gott begegnet und hilft nur auch einer Witwe, aber die war Ausländerin. Es gab in Israel ganz viele Leprakranke, aber geheilt hat er nur den Ausländer, den Syrer Naaman. Und das ist die Frage, was möchte Jesus hier deutlich machen? Worum geht es hier? Wofür stehen diese beiden? Es kann hier nicht nur um materielle Armut gehen oder keine Teilhabe am sozialen Leben, weil das trifft auf die Witwe total zu, aber nicht auf Naaman. Der war sehr reich und der war sehr mächtig. Worum geht es bei den beiden dann noch? Die beiden stehen für die Art von Menschen, die nach der Überzeugung der Zuhörer Jesu eben kein Anrecht darauf haben, von Gott gesehen und gesegnet zu werden. Die aus deren Sicht eigentlich Verachtung verdient haben. Die nicht dazugehören. Das sind die Außenseiter, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Das heißt, beide, die er da erwähnt, sind beides Ausländer. Und Ausländer bedeutet eben auch, das sind keine Juden. Und das bedeutet auch, die hatten andere Religionen. Und das bedeutete auch, das waren Götzendiener, das waren Irrlehrer. Und die waren moralisch total daneben, aus jüdischer Sicht. Und dann kommt noch dazu, dieser Naaman war eben der oberste Heerführer. Der hat auch Kriege geführt, auch gegen Israel. Der hat wahrscheinlich Juden umgebracht. Und der soll jetzt irgendwie, warum wurde der gesegnet? Und das ist die große Frage, warum nimmt Jesus diese beiden als Beispiel? Beide hatten eben nichts, um sich den Segen Gottes zu verdienen. Die Witwe war bettelarm und Stephanie hat ja gerade dafür auch gebetet, ne, über Frauen und wie die behandelt werden bis heute in vielen Ländern, auch bei uns. Und das war damals, das war eine Witwe, ne? Also die hatte wirklich in keiner Hinsicht, hatte die irgendwas zu melden. Aber bei Naaman, die Geschichte ist, der war reich und der wollte sich, der hatte ja Lepra und er hatte gehört, dieser Prophet, der kann ihn heilen. Und dann kam er an mit ganz viel Geschenken und Gold und wollte diesen Elisa für seine Dienste bezahlen. Er sagt, nee, wenn du mich bezahlen willst, wenn du denkst, du kannst dir das erkaufen, wenn du denkst, du kannst dir Anrechte auf Heilung erkaufen, dann geh wieder nach Hause. Und der könnt ihr nachlesen und der musste dann geheilt werden durch so eine ganz primitive, demütigende Art der Reinigung. Was Jesus damit sagen könnte, diese beiden konnten sich Rettung nur schenken lassen. Und die Kernbotschaft meines Erachtens von Jesus ist folgende. Ein geistlich Armer und eine geistlich Arme, die Gott erreichen möchte, die haben zwei Dinge verstanden. Erstens, ich habe Gott nichts zu geben. Und zweitens, Gott schuldet mir nichts. Das sind die fundamentalen Grundlagen von dem, wo Gott sagt, an denen kann ich wirken. Die wissen, ich habe Gott nichts zu geben, gar nichts, und Gott schuldet mir nichts. Der bekannte, vor kurzem verstorbene amerikanische Prediger und Theologe drückt das folgendermaßen aus. All you need is need. Okay, all you need is nothing. Deutsch ausgedrückt, geistlich arm zu sein bedeutet, dass du nichts hast, womit du Gott beeindrucken kannst und dass du nichts hast, um irgendein Anrecht zu erwerben, dass Gott dir etwas Gutes tut oder dich vor dem Bösen bewahrt. Und als diese frommen Zuhörer das alle hören, na, da werden sie wütend, das können sie nicht akzeptieren. Da bricht ihr religiöses Weltbild zusammen. Warum? Weil wenn wir bei Gott keine Anrechte mehr erwerben können, dann verlieren wir tatsächlich die Kontrolle über Gott und dann verlieren wir auch die Kontrolle über unser eigenes Leben. Und das Einzige, was uns bleibt, ist, dass wir jeden Tag, jeden Moment unseres Lebens mit leeren Händen vor Gott stehen und sagen, das Einzige, was mir bleibt, ist, dir radikal zu vertrauen. Das heißt, wenn du nicht wirklich gut bist, dann habe ich keine Chance. Das bedeutet es, geistlich arm zu sein. Und die Frage an jeden von uns ist, kannst du das akzeptieren? Oder ärgerst du dich darüber? Komm inhaltlich so zum Schluss, das Interessante an diesem Kapitel ist auch, dass Jesus dieses Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 61, dass er das quasi im zweiten Teil in der Mitte abbricht. Da steht nämlich Folgendes. Jesus liest vor, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann hört er auf. Obwohl die Zuhörer wussten, da kommt doch noch eigentlich was, da fehlt doch noch was. Genau, und da fehlt der zweite Teil, um auszurufen, den Tag der Rache für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten. Das heißt, wir unterscheiden zwischen quasi zwei Kommen von Jesus. Das erste so, in Demut sagen wir auch, ist das zweite sozusagen in Macht und Herrlichkeit. Und was Jesus hier sagt, wenn ich jetzt komme zum ersten Mal hier auf diese Erde, dann komme ich tatsächlich nur um Gnade zu üben und nicht um den Tag der Rache, nicht um den Tag des Gerichtes zu vollstrecken. Er kommt jetzt, um die Rache und um das Gericht zu ertragen am Kreuz, nicht um das auszuüben, beziehungsweise auf einer paradoxen Weise übt er so das Gericht aus. Anders ausgedrückt, er kommt jetzt nicht mit dem Schwert in der Hand, sondern mit Nägeln in seinen Händen. Er rettet die Welt, indem er Macht aufgibt, nicht indem er sie ausübt. Das ist unser Jesus. Und so sieht seine Mission aus. Kommen wir abschließend zu unserer Mission. Was bedeutet das für uns? Am Ende eines anderen Berichtes über Jesus vom Apostel Johannes lesen wir Folgendes in Kapitel 20, 21 bis 22. Friede sei mit euch, sagte Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. So wie ich der Missionar für den Vater war, so seid ihr jetzt meine Missionare. Und er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Zentral für die Mission, aber auch ohne Mission letztlich sinnlos. Wenn wir uns von Gott senden lassen wollen, dann nicht, weil wir tollen Christen, wir Erleuchteten, uns jetzt um die Verlorenen da draußen kümmern, sondern weil wir zutiefst wissen, dass wir vor Gott kein Deut besser sind als all die anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir hatten am Donnerstag ein Theo Connect, wo Husam und Tine berichtet haben. Und Husam ist jemand, der in Syrien in einer arabischen, in einer ganz traditionellen muslimischen Familie aufgewachsen ist. Und wie er gemerkt hat, wie das einfach so ein Gruppenglaube ist und wie es Teil der Kultur ist. Und wie lange er gebraucht hat, um letztlich Jesus zu verstehen, was Jesus wollte und sich dann wirklich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen, alles andere hinter sich zu lassen. Er hat gesagt, ein intensiver Prozess von 8 Jahren. Und jetzt ist er Missionar und will eben seine Leute erreichen. Und das Schöne ist, dass er nicht da so stand und sagt, so, ich bin jetzt hier der tolle Christ, ich habe so die Erleuchtung und das da sind die bösen Araber und Muslims, die müssen gerettet werden. Sondern seine Haltung war, und das war so schön zu sehen, ist, das sind meine Leute. Das sind meine Leute. Denen bin ich viel näher kulturell als euch westlichen Christen. Wir haben das mit Jesus, das ist schön, aber das sind meine Leute. Okay? Ich verstehe die Araber, ich verstehe die Moslems, ich weiß, wo sie herkommen. Und sie brauchen Jesus und denen will ich Jesus bringen. Das ist die Haltung dieser Mission, von der Jesus das sagt und in die er uns sendet. Und es ist überall so. König David im Alten Testament, der hat Ehebruch und Mord begangen und dann empfängt er diese Vergebung von Gott und wird wiederhergestellt und dann bittet er im Psalm 51 Gott darum, dass er jetzt Menschen helfen kann, zu Gott umzukehren, die vom Weg abgekommen sind. Und eben zu sagen, das bin ich, das sind meine Leute. Ich weiß, wie das ist, wenn man vom Weg abkommt und radikal sein Leben an die Wand fährt. Ich weiß, wie das ist. Und deswegen, Gott, sende mich zu denen. Weil da sind wir auf Augenhöhe. Paulus macht das ganz, ganz deutlich. Paulus, die entscheidende Figur, die sozusagen die christliche Gemeinde, die Kirche geprägt hat, theologisch von seinem Lebensstil, Gemeindegründung. Und er bezeichnet sich wie? Als der schlimmste Sünder aller Zeiten. Und er sagt, und ich glaube, genau deswegen hat Gott gerade mich erwählt, damit ich weiß, dass egal wen ich da draußen treffe, ich bin noch schlimmer als die. Und egal wen ich da draußen treffe, und die mögen noch so weit weg sein von Jesus, die mögen kein Interesse haben, die mögen gebunden sein in allen möglichen Dingen. Aber ich weiß, Gott ist mit mir fertig geworden, dann weiß ich, dass er mit allen anderen auch fertig werden kann. Und so funktioniert das auch, dass die Leute von Paulus Geschichte hören und das soll nicht so sein, dass sie denken, ah, was ist das für ein Toller. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass ihr jetzt hier denkt und sagt, was ist das für ein Toller, dass Rüdiger so erklären kann, denn wäre das Murks. Sondern die einzige Logik von Gottes Dienern ist es, wenn Gott den erretten kann, dann gibt es auch Hoffnung für mich. So funktioniert die Mission Gottes. Natürlich kennt ihr nicht alle meine Geschichte und meine Abgründe. Ist auch gut, muss ich auch nicht allen erklären. Aber es ist genau so. Absolut verloren, absolut unfrei, absolut unterdrückt. Aber weil ich diese Befreiung erlebt habe, habe ich Hoffnung für alle möglichen, die Jesus noch nicht kennen. Anders ausgedrückt, wie sieht unsere Mission aus? Die Mission sieht nicht so aus, dass wir auf einem hohen moralischen Ross angeritten kommen, um den Armen der Welt zu helfen. Sondern nur wenn wir zutiefst wissen, auch wir gehören zu den Armen. Ohne Jesus sind wir genauso verloren. Und der Unterschied bei uns ist tatsächlich das, was Jesus bringt. Dass wir reich werden durch Jesu Gnade. Dass wir frei wurden durch seine Vergebung und frei wurden von unserer Scham durch seine Annahme. Dass wir einen Fürsprecher, einen Anwalt im Himmel haben, der sich für uns einsetzt, wenn wir selber wenn wir nur noch Ohnmacht spüren und Hilflosigkeit. Dass wenn wir wirklich schwach sind, dass wir nicht so tun müssen, als ob wir stark wären, sondern dass wir sagen, wir sind wirklich schwach, aber wir können Kraft empfangen in unserer Schwäche. Und dass wir eine Hoffnung haben können in richtig auswegslosen Lebensumständen. Weil der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, aber Jesus ist erst gestorben, absolute Hoffnung, und der Geist, den auferweckt hat zum Leben, der wirkt auch in uns. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung und wir können uns auch wirklich Zeit nehmen. Und ich habe so bei der Vorbereitung gedacht, dass es vielleicht so drei Gruppen hier von Menschen gibt. Vielleicht gibt es auch noch mehr und du weißt selber, wo du gehörst und was du Gott so sagen möchtest. Aber ich möchte dich einladen, diese Zeit der Anbetung wirklich als Zeit des Gebetes für dich zu nehmen. Und des persönlichen Gesprächs mit Gott. Aber ich möchte vielleicht ein paar Gedankenanstöße geben für diese Zeit, je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst. Vielleicht gehörst du zu denen, die sich bei Gott Ansprüche erarbeiten wollen. Damit sie ihm nicht komplett vertrauen müssen, sondern dieses Bedürfnis nach, ich muss die Kontrolle schon über mein Leben behalten und deswegen will ich durch meine fromme Leistung auch Gott kontrollieren. Dann lade ich dich ein, diese Anbetungszeit heute zu nehmen, dass du dieses Misstrauen Gott gegenüber beim Namen nennst und sagst, es tut mir leid. Das ist Sünde, das ist nicht richtig, dir so zu misstrauen. Und ich lade dich ein, Kontrolle und Anspruchsdenken abzugeben, loszulassen. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die Vergebung und Befreiung erfahren haben, so wie David und Paulus, aber wo das schlechte Gewissen und die Scham dich immer wieder dran erinnern und sagt, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich habe tatsächlich so viel Mist gemacht in meinem Leben, wenn du wüsstest, Gott kann alle anderen gebrauchen, aber mich nicht, dann lade ich dich heute dazu ein, Jesu Worte über dein Leben mehr zu trauen und mehr zu glauben als deiner eigenen Scham. Und ich lade dich ein, vielleicht so zu beten. Herr, wenn du einen Mörder und Menschenhasser wie Paulus gebrauchen kannst, dann auch mich. Herr, wenn du einen Mörder und Ehebrecher wie David gebrauchen kannst, dann auch mich. Herr, wenn du einen Heuchler und Feigling wie diesen Rüdiger da oben gebrauchen kannst, dann auch mich. Sende mich, wo und wie du willst. Vielleicht gehörst du auch zur dritten Gruppe und sagst, boah, ich bin doch mit Jesus noch gar nicht so ganz weit. Und ich habe jetzt ehrlich gemerkt, boah, ich gehöre zu diesen Armen, zu den Unterdrückten. Ich bin noch gefangen. Ich habe noch nicht diese Freiheit erfahren. Bis gerade war ich eigentlich noch geistlich blind und willst diese Errettung so ergreifen, die Jesus dir anbietet, dann lade ich herzlich ein, das zu tun. Ich werde gleich ein Gebet sprechen am Anfang der Anbetungszeit. Wenn du magst, kannst du das leise für dich nachbeten. So ganz am Anfang weiß man ja noch gar nicht so ganz genau, wie das geht mit dem Beten und wie richte ich mich an Gott. Kannst natürlich mit deinen eigenen Worten machen, aber ich mache dir mal einen Vorschlag und wenn du magst, kannst du das so still für dich nachbeten. Ich bitte euch aufzustehen für die Anbetungszeit. Wenn ihr den Eindruck habt, Gott spricht zu euch, Gott will euch was sagen, aber es gilt gar nicht hauptsächlich für euch persönlich, sondern vielleicht für die ganze Gemeinde, dann kommt zu mir und dann schaue ich, ob ich das jetzt reinbringe oder irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt. Lass uns beten. Lieber Gott, ich bin durch die Schuld anderer, aber auch durch meine eigene Sünde und durch mein eigenes Versagen in Not und Unfreiheit geraten und ich habe andere Menschen damit reingezogen. Es tut mir leid. Jesus, ich danke dir, dass du alle meine Schuld am Kreuz auf dich genommen und getragen hast. Bitte vergib mir. Danke, Herr, für deine Vergebung. Und Heiliger Geist, komm du jetzt in mein Leben und befreie mich und mache nach und nach alles neu nach deinen Vorstellungen. Amen.